Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Wie kommt ein junger deutscher Mann, der Missionar hat werden wollte, zum Amt eines Abtprimas? Das hören wir heute in der Reihe der Berufungsgeschichten auf Radio Maria. Ein Lebenszeugnis vom höchsten weltweiten Benediktiner in Rom, wo anlässlich vom Klosterjubiläum in Disentis im Oktober in die Schweiz wird kommen. Als ich das Interview vorbereitet habe, habe ich mich lange gefragt, wie soll ich den heutigen Gast vorstellen? Als Philosoph, Buchautor, Rockmusiker, Mönch, Abt Primas oder einfach als Mensch? Und dann ist die nächste Frage gekommen, welche Musik soll ich einspielen? Stundengebet von San Anselmo oder Rockmusik? In diesem breiten Spannungsfeld bewegt sich der heutige Berufene, wo wir im Gespräch sind. So viele Talente und Fähigkeiten sind ihm von unserem Herrn Jesus geschenkt worden. Wunderbar. Und so breit wie die Palette ist, wird sicher auch das heutige Interview mit ihm sein. Und so begrüße ich heute den werten Abt Primas Notker Wolf aus Rom. Und ich freue mich sehr, mit ihm ein Gespräch zu führen. Herzlich willkommen, Abt Notker.
Ja, danke schön.
Wenn Ihnen jemand gesagt hätte, dass Sie einmal der höchste Benediktinermönch von der ganzen Welt sein werden, was hätten Sie gesagt?
Ach, da hätte ich nicht einmal gewusst, was es ist. Das wäre für mich völlig fremd gewesen. Mit so etwas habe ich nicht nur nicht gerechnet, sondern ich wusste doch als 15-Jähriger oder 14-Jähriger nicht, was ein Abt Primas ist und was der zu tun hat. Das hat mich sowieso nicht interessiert, so etwas.
Dann sind wir jetzt gespannt, was Sie erzählen über Ihre Berufungsgeschichte, wie Gott Sie geführt hat und gerufen hat. Und ja, ich würde Ihnen einfach mal das Wort übergeben, Abt Notker.
Ja, das war eigentlich sehr eigenartig. Ich habe mal eines Tages, ich war so 14,5 Jahre alt, auf dem Dachboden gestöbert und dabei ist mir ein Heft der katholischen Missionen in die Hand gefallen und ich sollte das Ganze ein bisschen ausmisten und da fing ich zu lesen an, wie das nun mal so passiert, wenn man aufräumt. Und da war die Geschichte von Pierre Chanel, dem Missionar, ein Missionar des 19. Jahrhunderts, zu lesen. Der wurde damals heilig gesprochen und das hat mich immer mehr fasziniert. Er war einer, der begeistert Christus anderen verkündet hat, aber er war auf dieser Insel Futuna im Pazifischen Ozean, war er von dem Häuptling gehasst und zwar, weil der Häuptling gespürt hat, hoppla, da kommt eine Autorität, die seine in Frage stellt. Das ist ja bis heute noch das Problem in der Politik, dass die Autorität Gottes eben die weltliche Autorität immer in Frage stellt. Na gut, und dann durfte er nur sich um Kranke und Sterbende kümmern und eines Tages wurde er umgebracht. Damit war der ganze Missionserfolg erledigt sozusagen. Ein oder zwei Jahre später kamen dann Mitbrüder von ihm an der Insel vorbei und haben erfahren, was eigentlich los war. Sie wussten ja nichts, es war ja nicht, gab ja kein Internet und nichts dergleichen, überhaupt auch keine Post. Und da haben sie erfahren, dass ihr Mitbruder umgebracht worden war. Aber die Menschen sagten, bei seinem Tod haben wir erkannt, was er uns eigentlich bringen wollte und wir würden gerne getauft werden. Das hat mich damals sehr bewegt, weil ich mir sagte, der Einsatz für Christus lohnt sich, aber du darfst nie auf Erfolg schauen, denn Christus zu seiner Zeit. Aber wenn du dich für Christus einsetzt, dann hat das immer einen Sinn. Das gibt Erfolg. Aber wie gesagt, nicht so, dass wir ihn sehen müssen. Spielt ja auch keine Rolle. Gut, das hat mich damals sehr gepackt als Buben. Ich habe dieses Heft unter meine Matratze gelegt, dass die Mutter es nicht merkte, was in mir vorging. Ich habe jeden Abend drin gelesen und so überlegt, was es bedeutet, eigentlich Abstand zu nehmen von der Familie. Das war 1955. Das hätte auch damals noch bedeutet, praktisch ein Abschied für immer. Meine Schwester war gerade erst 2,5 Jahre alt. Es war ein innerer Kampf und dann kam noch so das Äußere dazu, was ich da gelesen habe, wie es dazu ging mit den Schlangen und den Spinnen und so weiter, ob ich das wohl alles aushalte. Und irgendwie nach einer Woche habe ich gesagt, so, das mache ich. Und das gibt deinem Leben Sinn. Christus ruft dich und dich für ihn einzusetzen. Und das macht es aus. Nun ja, dann habe ich es mal meiner Mutter erzählt. Die war natürlich nicht sonderlich begeistert, aber die hat es meinem Vater wieder verklickert. Und meine Eltern, sie waren keineswegs bigott, aber sie waren fromme Leute und haben auch diesen Wunsch respektiert und hat meine Mutter gesagt, wie ich gefragt habe, wo soll ich denn hingehen? Dann sagt sie, ja, dann geh doch mal zum Pfarrer. Und der schaute mich von oben bis unten an und sagte, so wie ich dich kenne, gehörst du nach St. Ottilien. Denn ich war immer eifriger Ministrant beim Gottesdienst, auch an Werktagen. Ich hatte eine große Liebe zur Liturgie. Und deshalb hat er mich also zu den Missionsbenediktinern geschickt. Ja, und er hat da schnell kurzen Prozess gemacht. Er ist mit mir zum Benediktfest rübergefahren und hat mich dann gleich 14 Tage später schon auf die dortige Schule verfrachtet, von der Oberrealschule Memmingen aufs humanistische Gymnasium St. Ottilien. Und so ging das an, dass ich überhaupt eigentlich erst meinen Weg zu den Benediktinern fand. Sie waren mir nicht ganz fremd, denn 7 Kilometer von meiner Heimat entfernt gibt es die Abtei Otto Beuren, die große Barockabtei. Aber das war nicht so ganz das meine. Es waren dann hinterher eben die Missionsbenediktiner, die mich fasziniert haben, so dass ich schließlich ins Kloster eingetreten bin.
Abt Notker, Sie haben erwähnt, dass die Eltern gläubig waren. Wurden Sie unterstützt auf Ihrem Weg danach, als Sie gesagt haben, ich habe den Ruf Gottes verspürt?
Ach, ich habe das nie so fromm ausgedrückt. Ich hab gesagt, liebe Eltern, liebe Mutti, das da ist mein Beruf und ich fühle mich einfach von Christus berufen. Und mein Vater hat gesagt, es ist dein Leben, du musst selber wissen, was du tust.
Hatten Sie während dieser Berufungszeit einen geistlichen Begleiter? Also Sie haben erwähnt den Pfarrer, der dann mit Ihnen ins Kloster gefahren ist und Sie unterstützt hat. Aber haben Sie so explizit einen Begleiter gehabt?
Nein, das war damals nicht drin, so etwas. Wir waren auch nie so selbstbezogen, sondern ich habe mich in der Pfarrei ja auch sonst engagiert, wenn irgendwas los war oder am Gymnasium. Aber wir haben einfach was unternommen. Wir waren da nicht so besonders fromm, sondern das war sehr spontan, unsere Frömmigkeit. Das war, wir haben gesungen in der Kirche, wir haben vorgebetet, aber dass wir da noch eine riesen Unterstützung gebraucht hätten. Wir haben selber was getan. Wir sind fühlten uns angesprochen von Christus. Ich war dann in Memmingen noch, ja, ich bin in diesem selben Jahr jeden Donnerstag in der Früh schon um 6 Uhr mit dem ersten Arbeiterbus reingefahren, damit ich um 7 Uhr oder 7:15 an der Messe der Marianischen Kongregation teilnehmen konnte. Ein Freund von mir war bei der Marianischen Kongregation, aber wir haben da nie so eine besondere Betreuung gebraucht oder sowas. Wir haben gewusst, wer wir sind und was wir zu tun haben.
Dann kamen Sie zu den Missionsbenediktinern. Hatten Sie dann konkrete Einsätze in der Mission, Abt Notker?
Hatte ich vor, aber als ich ins Noviziat kam, hieß es gleich, das kannst du aus dem Kopf schlagen, denn du bist viel zu schwach. Und da muss ich natürlich heute manchmal grinsen bei dem vielen, was ich aushalten muss. Aber der Mensch dachte und Gott lachte. Ich war also nie in der Mission, sondern als ich war hier dann in Rom Philosophieprofessor. Zunächst wurde ich also zum Studium geschickt für Philosophie, weil wir damals noch eine philosophische Fakultät in St. Ottilien hatten. Aber dann blieb ja auch der Nachwuchs aus und hier hat man schließlich einen Naturphilosophen gebraucht. Und so wurde ich dann hierher geschickt und meine Studenten haben mich oft gefragt, du sag mal, du wolltest doch Missionar werden, jetzt bist du so weit weg davon, sag ich ja, die ersten Heidenkinder seid ja ihr, ich muss ja euch mal zuerst bekehren. Und wir haben uns gut verstanden, ich habe also mich um die durchreisenden Missionare damals sehr gekümmert. Aber wie das halt dann so beim Herrgott läuft, als ich überhaupt nicht mehr dran gedacht habe, da war ich 6 Jahre Philosophieprofessor hier in Rom, fuhr heim und in diesem Sommer wurde der Erzabt von St. Ottilien, Viktor Damaz, zum Primas in Rom gewählt und damit war wieder so ein Loch zu stopfen in St. Ottilien, stand aus Generalkapitel bevor, also die oberste Versammlung der ganzen Ottilianer Missionskongregation. Ja, und dann haben sie einen gebraucht und haben mich also da gewählt. Und wie man halt, wenn man so jung ist, dann steigt man noch etwas unbefangen, Gott sei Dank, in so etwas ein. Und damit war ich auf einmal für die ganze Mission, auch unserer Missionsbenediktiner von St. Ottilien zuständig. Also ich bin auf eine ganz andere Art und Weise Missionar geworden, als ich mir das ursprünglich so als Bub vorgestellt hatte. Und meine Schlangen und meine Würmer und so weiter musste ich später alle in China essen. Ich bin also nicht zu kurz gekommen.
Also Sie mussten sogar essen?
Ja sicher, das waren die Landaale, haben mir immer scherzhaft gesagt. Oh ja, aber ich habe auch Hunde und so Dinge. Was man halt alles so, wenn man irgendwo ist, muss man die örtliche Kultur schätzen. Ob das jetzt ein Appenzeller Käse ist oder ob ein chinesischer Hund, das ist dann egal.
Abt Notker, Sie sind ja so gesegnet, Sie haben so viele Talente und Fähigkeiten. Sie schreiben, Sie publizieren, Sie machen sogar Musik. Sind Sie schon in jungen Jahren in die Musik gekommen oder ist das auch eine spätere Berufung gewesen?
Ja, kommt immer darauf an, was man nimmt. Ich habe als 4-jähriger Bub von unserer Hausfrau singen gelernt. Wir standen nebeneinander, es war noch im Krieg, der Vater war nicht da. Und sie hat Schupfnudeln gemacht und sie hat mich so auf den Schemel gestellt und ich habe dann natürlich mit meinen kleinen Händchen mitgedreht, ich sehe mich da heute noch. Und dann haben wir eben gesungen, mach dein Fensterlauf, ich wart schon so lang drauf, a einziges Busserl möcht ich nur, vielleicht lasse dir dann dein Ruhe. Das war mein erstes Lied, das ich in meinem Leben gelernt habe. Es war also nicht ganz so fromm, aber schön. Und so bin ich dann später, da habe ich dann Blockflöte gespielt, also halt wie man so normal auf dem Land in die Musik reinwächst. Und als ich dann an die Oberrealschule nach Memmingen ging, habe ich die Geige gelernt und genommen. Und wie ich nach St. Ottilien gekommen bin, und mit der Geige ins Schulorchester sollte, merkte ich, dass keine Querflöte da war. Dann habe ich gedacht, Menschenskinder, muss halt das lernen. Und dann habe ich Querflöte gelernt. Und die spiele ich seither mit einer 6-jährigen Unterbrechung mal. Als ich Erzabt von St. Ottilien war, kam nach 6 Jahren ein alter, schlohweißer, 82-jähriger, dichterischer Mitbruder zu mir aufs Zimmer und sagte, Frau Derzert, ich muss Ihnen was sagen. Hier stimmt was nicht bei uns im Kloster. Ganz ernst. Und dann habe ich gesagt, setzen Sie sich. Ja, na, frage ich, was ist los? Ja, sagt er, wissen Sie, wenn man früher an Ihrem Zimmer vorbeigekommen ist, hat man immer Musik gehört. Entweder haben Sie es gehört oder noch besser, Sie haben es selber gemacht. Jetzt gar nichts mehr. Totenstille wie auf dem Friedhof. Hat mich dann sehr gepackt und dann sage ich, mein Gott, Pater Alcuin, ich habe einfach keine Zeit mehr. Dann steht der alte Mann auf, legt mir die Hand auf meine rechte Schulter und sagt, Vater Erzabt, bitte tun Sie es wieder, das bekommt unsere Gemeinschaft gut. Nun ja, dann habe ich halt wieder angefangen und habe ich dann musiziert weiter und schließlich kam auch die Gitarre dazu, aber in einer ganz anderen Richtung. Ich war ja immer mit, wir haben in St. Ottilien ein großes Gymnasium und der Papa muss natürlich auch bei den Schülern sein. Wir haben eines Tages mal so einen Zirkus vorbereitet und da musste man Musik machen. Da kamen die auf mich zu und sagten, Vater, jetzt habt Sie, spielen doch so gut Querflöte. Wollen Sie nicht mal mit uns spielen? Das wäre doch schön, wenn Sie Jethro Tull Locomotive Press abkupfern würden. Naja, und so habe ich, also covern, und so habe ich das halt gemacht dann. Und dann haben sie mir noch eine Gitarre in die Hand gedrückt, weil man mit der Flöte nicht viel tun kann. Und habe ich dann aus Leibeskräften It's All Over Now gespielt. Nun, und aus dem Gag ist dann doch eine Freundschaft erwachsen, vor allen Dingen. Ich habe das Schicksal auch meiner Freunde, das Lebensschicksal, und das war nicht immer einfach, zu einem Teil mitgetragen. Und so sind wir zusammengewachsen. Und das ist etwas sehr Schönes. Ich habe damit sehr viel mitgetragen und ich spüre, mir tut es auch gut, mit so jungen Menschen zusammen zu sein. Und dann ist es natürlich mal, es gibt doch den schönen Spruch über die Weisheit im Alten Testament. Meine Wonne ist es, unter Menschenkindern zu spielen. Eben, das Leben nicht so ernst zu nehmen. Gott hat uns doch die Musik gegeben. Und es wird ja sonst immer gesagt, dass im Himmel nur mehr die Englein spielen. Also ganz, ich möchte schon noch am himmlischen Gastmahl sitzen dürfen. Also nur zarte, süße Musik. Ich glaube nicht, dass das allein den Himmel ausmacht. Das mag für bestimmte Leute eine bestimmte Ecke sein. Aber die Freude einmal im Himmel der Gemeinschaft miteinander zu feiern. Und das können wir ja jetzt auch schon. Dafür haben wir ja die Musik.
Schön. Bei den Benediktinern prägt der Tagesablauf auch das Stundengebet. Und das ist ja eigentlich eine komplett andere Musikrichtung, als Sie auch machen, eben die Rockmusik. Wie gehen Sie damit um?
Das ist eigentlich, würde ich schon sagen, etwas Ähnliches. Kommt aus dem Herzen. Musik kommt immer aus dem Herzen. Ist doch nicht irgendwo eine, wie soll ich sagen, eine künstliche Angelegenheit, sondern die Psalmen zu singen, das kommt aus dem Herzen. Und gregorianischer Choral wird häufig missverstanden als schön getragene Musik. Nein, auch die Musik kommt aus dem Herzen. Wir haben in der Fastenzeit wunderbare Antiphonen. Also ich denke, einer der schönsten ist der Ruf Jesu an Lazarus. Lazarus, komm heraus, und wir singen dann Lazare, veni foras. Das ist doch unmöglich, sowas. Sondern der Ruf Lazare, veni foras. Das kommt aus dem Herzen, aber das wollen die Menschen nicht mehr hören. Die wollen ja nicht mehr sich bewegen lassen von dem Wort Gottes, sondern alles muss gleich gemacht werden, mit dem Bügeleisen drüber. Der jetzige Heilige Vater zeigt es uns mal wieder anders. Der macht wieder ernst mit dem Evangelium. Das wird nicht erst gereinigt und schön anästhesiert, sondern dieses Evangelium zündet, und darum geht's uns letzten Endes im Leben. Hat mich immer schon so gepackt.
Schön, Abt Nocker, ich danke Ihnen für den ersten Teil vom Interview. Mhm. Und wir wollen mal in ein Musikstück reinhören, wo Sie selber spielen, also wo es richtig zündet. Viel Freude. Song. Holding the world. Heute sind wir im Gespräch mit Abt Primas Notker-Wolf aus Rom. Er hat uns einen guten Einblick über den Ruf Gottes ermöglicht und seinen Weg im Kloster, wie er zum Amt gekommen ist, vom Abt Primas. Und jetzt freue ich mich auf die weiteren Ausführungen. Abt Notker, Sie sind heute an der Spitze von den Benediktinern. Wie sieht so das Verantwortungsgebiet aus? Wie viele Mönche sind da und Ordensfrauen, wo Sie begleiten auf Ihrem Weg?
Nun, mein Leben schaut ganz normal aus. Ich stehe in der Früh so 5:50 auf und bin mit den Mönchen von St. Anselmo, mit unseren Studenten, im Frühchor anschließend. Die gehen nach dem Frühstück in die Vorlesung und ich gehe an meinen Schreibtisch und arbeite hier. Normalerweise. Und es geht bis Mittag, Mittagshore, Mittagessen, kurze Siesta und dann geht's eben wieder weiter bis zum Abend. Dazwischen sind natürlich sehr viele Gespräche, viele Termine, Sitzungen und dergleichen. Ich bin auch oft unterwegs. Ja, ich bin ja hier eben zuständig für unsere Hochschule, zwar nicht als Rektor, aber doch als Kanzler. Das Wohl unserer gut 400 Studenten und Studentinnen, sind so ungefähr 430 bis 450. Dafür bin ich verantwortlich, letzten Endes, dass unsere Hochschule auch attraktiv ist. Wir haben jetzt über eine lange Zeit einen Strategieplanungsprozess hinter uns, jetzt das Ganze umzusetzen. Ich habe nachher auch gleich wieder Sitzungen mit dem Rat unseres Rektors. Da läuft sehr viel. Dazu kommen auch Bausitzungen, denn ich muss ja als Abt von St. Anselmo auch dafür sorgen, dass unser Haus wieder in Schuss ist. Bei uns haben die Dächer geleckt, bei uns sind einmal in einem Sommer gleich 5 Zimmerdecken runtergekommen, weil das Wasser eben oben reinkam. Und es wurde 100 Jahre keine Grundsanierung gemacht und jetzt müssen wir die ganzen Dächer neu machen, 400 Fenster neu machen, weil die alle geschrumpft waren und der Regen reinkam, die sind natürlich alle auch nur einfach verglast gewesen. Und als wir die Möbel rausgetragen haben, sind sie auseinandergefallen. Also es schaut recht lustig aus sozusagen. und oder auch nicht ganz lustig. Also und dafür muss ich natürlich auch schauen, dass ich wieder Spender und Gönner finde, denn wir Benediktiner sind ja nicht zentralisiert und die Klöster haben alle selber genug mit sich zu tragen, um auch ihre Klöster instand zu halten. Man meint ja immer, es sind große Bauten, toll, reich, was das aber kostet, und es sind ja zum Teil auch Kulturdenkmäler, die es für die Bevölkerung zu erhalten gilt oder für ein Land. Nun, kurzum, ich muss also da sehr viel sorgen für Sant' Anselmo. Sant' Anselmo ist ein Kloster einer besonderen Art. Wir haben hier keine eigenen Mönche. Ich bin der Einzige, der sozusagen die Profess auf Sant' Anselmo jetzt übertragen hat für die Zeit des Hierseins. Alles andere sind Professoren, Studenten, Angestellte, die hier leben. Wir sind 120, die hier im Haus wohnen. Und zwar aus 40 Nationen. Als der Heilige Vater am Aschermittwoch hier war, hat er gleich gesagt, ja, wie füttern Sie denn die durch? Dann habe ich gesagt, mein Gott, wir haben einen großen Speisesaal. Na, sagt er, ich meine so finanziell. Ja, habe ich gesagt, so ist es mal. Die zahlen halt was und für den Rest gehe ich betteln. Und dann hat er schallend gelacht. Also so läuft es hier. Und ansonsten, ja, ich bin eben auch sehr viel unterwegs. Wann immer sich wieder Äbte oder Äbtissinnen oder überhaupt, sagen wir, die Obern und Oberinnen in einer Region treffen, bin ich gebeten, dabei zu sein. Da wird miteinander diskutiert, da wird miteinander Policy gemacht. Ich kann niemandem etwas befehlen, aber wir können miteinander reden. Das ist das Entscheidende. Ich soll, das ist meine Hauptaufgabe, auch den Orden oder sagen wir die Verbindung unter den Klöstern fördern und weiter pflegen lassen. Also, und das hier einfach eine Zusammenarbeit da ist. Wir sind rein föderativ strukturiert, jedes Kloster ist selbstständig und eigenverantwortlich, aber wir können ja heute nicht mehr isoliert leben, sondern müssen in einer globalen Zeit wirklich vernetzt sein, und das zu bewerkstelligen gehört zu meinen Aufgaben. Wir haben dann auch verschiedene Organisationen, in Anführungszeichen, benediktinischer Art. Da gibt es die Alliance Intermonastère zur Hilfe für die jungen Klöster, besonders was die Ausbildung junger Menschen betrifft, auch die Ausbildung von Novizenmeistern, oder für den interreligiösen Dialog. Wir haben eine Kommission für China. Wir haben eine Kommission auch für benediktinische Erziehung, weil wir ja weltweit 150.000 Schülerinnen und Schüler unterrichten, und da war ich immer sehr dahinter, dass wir doch etwas gemeinsam tun, dass nicht einfach jeder vor sich hin wurschtelt, sondern dass wir die Erfahrungen untereinander austauschen. Wir sind ja als Menschen geboren, nicht Individualisten zu sein, keine Singles, wie das heute häufig der Fall ist, sondern miteinander das Leben zu bewältigen. Das ist etwas unglaublich Schönes.
Was mich jetzt sehr berührt hat, ist, eingangs hatten Sie erwähnt, Abnotker, dass Sie körperlich zu schwach gewesen seien, also aus der Optik von Ihrem Umfeld, dass Sie in die Mission gehen können. Und heute reisen Sie überall umher auf der Welt und haben ein enormes Verantwortungsgebiet. Und ich denke, das nur aufgrund Gottes Hilfe.
Es kommt schon noch eines dazu, auch wie man die Dinge sieht. Natürlich habe ich ein enormes Verantwortungsgebiet. Aber die anderen tragen es mit. Die anderen sind in der Mitverantwortung. Ich bin nicht allein. Die Leute fragen mich immer, ja, Sie müssen für alle da sein. Und je höher man steigt, umso einsamer wird man. Das hängt an einem selber. Ich arbeite mit meinen Leuten, die tragen mich mit. Ich muss die anderen tragen, aber die anderen tragen auch mich.
Wie sieht das konkret aus, dass ihr euch so gegenseitig trägt?
Man redet miteinander und sagt einander auch die Wahrheit. Das ist also etwas sehr Schönes, und je vertrauensvoller die Atmosphäre ist, umso leichter kann man auch dem anderen die Wahrheit sagen. und ihn auch korrigieren. Auch das bedeutet den anderen tragen.
Denken Sie, dass die Privatwirtschaft vor allem an dem krankt, weil man nicht die Wahrheit auf den Tisch legt?
Ja, freilich, der darf ja auch niemand die Wahrheit sagen, sonst fliegt er. Wenn ich es jetzt mal ganz brutal beim Namen nenne. In welchen Vorständen wird denn die Wahrheit wirklich gesagt? Dann hat er ja keine Karrierechance mehr. Denn viele der Herren sind doch sehr eitel und die lassen sich doch nicht an ihrem Lack kratzen. Denn so sehen sie es dann, statt dass sie es als Hilfe erfahren. Das ist das große Problem. Aber sie werden ja auch kräftig dafür bezahlt.
Berufen Sie sich da immer wieder auf die Regeln vom heiligen Benedikt?
Es ist so, der Benedikt ist nichts Besonderes. Der möchte das Evangelium uns beibringen, und zwar für den Alltag. Das Evangelium als frohe Botschaft, als Heilsbotschaft. Da geht's lang. Das merken wir doch jetzt auch beim Heiligen Vater. Das ist etwas so Wohltuendes zu spüren, dass er schlichtweg das Evangelium leben möchte. Dass nichts zählt, was in dieser Welt zählt. Die Großartigkeit, Großspurigkeit, Reichtum, Glanz und Gloria. Nichts da, sondern die Einfachheit, die Wahrheit des Menschen, das muss zählen. Und nicht irgendwelche Klüngelwirtschaft und nicht irgendwelche Seilschaften oder dass man da besondere Privilegien hätte. Gibt nur eines, die Wahrheit zu leben. Das war Jesus Christus. Und dafür ist er am Schluss auch gestorben. Denn die Welt will die Wahrheit nicht hören. Deshalb hat Jesus ja auch gesagt, ihr habt einen anderen Vater, den Vater der Lüge. Und ich habe den Vater der Wahrheit. Aus dieser Wahrheit herauszuleben, das macht den Menschen frei und froh.
Dann denke ich mir, dass sie richtig frei und froh sind, auch im Herzen und so auch musizieren können, wie Sie das eingangs erwähnt haben.
Unbefangen. Dann ist man auch unbefangen.
Kann das dann nicht sein, weil Sie mit der Wahrheit auch umgehen und das Evangelium verkünden, dass Sie da irgendwie anstoßen?
Das ist mir doch egal. Wieso? Wieso soll ich erlauben oder zurückzucken vor der Lüge und vor der Macht? Da steckt doch so viel in unserer Welt, passiert doch so viel aus Macht, Ehrgeiz, Eitelkeit, Eifersucht. Ja, soll ich dem die Herrschaft überlassen? Das weiß ich nicht, warum. Da muss man ganz offen reden. Das ist für viele befreiend. Es ist ja nicht so, dass das immer siegen würde, sondern nur trauen sich die Leute nicht, die haben den Mut nicht, das zu tun.
Was war Ihre Erkenntnis, was Sie damit gemacht haben?
Ich habe nur eines erkannt und immer mehr. Letzten Endes, wer das Evangelium lebt, der lebt die Wahrheit und da findet er die Freiheit und sein Glück.
Wie ist das, Abt Notker, jetzt sind Sie für so viele Mönche und Ordensfrauen verantwortlich. Wie viel sind das überhaupt so in Zahlen?
Und es dürfen so 23.000 sein. Also so 7.500 Männer und 16.000 Frauen.
Und da sind Sie ja sehr viel unterwegs. Und der heilige Benedikt sagt, wenn Brüder auf Reisen sind, dann soll man beten im Hintergrund. Ist das auch so bei Ihnen?
Ja, sicher. Ich habe ja immer was dabei. Ich bete regelmäßig meine Tagzeiten oder mein Stundengebet auch im Flieger. Das brauche ich einfach. Das ist ein Stück meiner täglichen Nahrung. Und wo ich hinkomme, stehe ich eine halbe Stunde später, wenn dann die Vesper gleich stattfindet, im Chor. Überhaupt kein Problem, da bin ich sofort zu Hause. Zu Hause ist da, wo ich mitten im Beten bin, wo ich Jesus begegne.
Er schreibt auch bei der Anweisung, dass man auf Jüngere hören soll, wo vielleicht bessere Ideen oder Impulse haben. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sie haben letztlich die Gesamtverantwortung. Können Sie dann doch noch auf Ihre Mitbrüder eingehen?
Ich habe mir als erstes, als ich hier gewählt wurde, einen Rat eingerichtet. Ich habe die Verantwortlichen alle herzugeholt. Ich habe immer gesagt, allein kann ich doch das nicht machen. Allein kann ich nicht alle Weisheit hier aus dem Tiber schöpfen. Nein, ich brauche die anderen. Die anderen sind ja alle mitverantwortlich. Das ist immer die falsche Vorstellung. Einer sitzt an der Spitze, der ist verantwortlich und wir sind die Deppen oder wir sind vielleicht ganz brave Schafe, die alles dann tun, was der vordenkt. Nein, alle sind mitverantwortlich, alle müssen mitdenken. Und es liegt an der Führung, die anderen mitzuziehen und zu integrieren. Und ich habe den Vorteil hier, das finde ich sowas Tolles, immer ständig mit jungen Menschen zusammenzuleben. Weil wir ja hier die Studenten haben. Das ist für mein Alter ist es etwas Wunderbares.
Ein Teil der Anweisung sagt, höre mein Sohn auf die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens, nimm den Zuspruch des gültigen Vaters willig an und erfülle ihn durch die Tat. Gab es auch Momente, wo Sie sagen mussten, da habe ich nicht mit dem Herzen hingehört?
Ich habe genauso meine Fehler gemacht und werde weiterhin Fehler machen. Ich bin ein Mensch. Und ein Mensch macht Fehler und sündigt. Da können wir einfach nicht dran vorbei. Wir sind alle irgendwo schwach. Aber es gibt noch einen barmherzigen Vater. Darauf dürfen wir vertrauen. Und dessen Barmherzigkeit wir am besten dadurch erfahren, dass wir selber barmherzig sind.
Demut ist auch ein wichtiges Element bei den Benediktinern, den Mut haben, hinabzusteigen von allzu hohen Idealen und die eigene Menschlichkeit anzunehmen. Das haben wir jetzt gehört, dass ihnen das gelingt. Und wenn nicht, dann berufen sie sich auf den barmherzigen Jesus. Jetzt aber Demut. Ja, sie sind so erfolgreich, also als Rockmusiker, als Abt, als Mönch, als Mensch. Sie sprechen mit dem Herzen. Ich denke mir, Sie berühren sehr viele Leute, auch wahrscheinlich in der Verkündigung vom Evangelium. Wie gehen Sie mit dem Element Demut um?
Das weiß ich auch nicht. Sondern es ist schlichtweg auf die Menschen zugehen. Ich selber bin doch gar nicht interessant. Geht doch nicht um mich. Es geht um immer mit den anderen froh zu sein. Allein froh zu sein, das macht doch nicht glücklich. So mit den anderen da zu sein und zu wissen auch, Demut, das würde ich eher bezeichnen, zu erfahren, zu wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott uns liebt, dass wir aber auch nichts, dass keiner dem anderen gegenüber einen Vorteil hat. Mein Gott, was ist schon dabei, wenn der eine mehr Intelligenzquotient mitgekriegt hat als der andere? Dann muss er halt in der Richtung ein bisschen mehr tun. Der andere muss in was anderem tun. Ich bin halt kein, ich könnte niemals ein Schreiner werden. Ich habe gar nicht die Finger dafür, die Hände. Bin viel zu schwach auch dafür, nicht nur um Missionar zu sein, sondern auch Schreiner oder Maurer zu sein. Das lasse ich gerne anderen über. Und ich freue mich, wenn ein Schreiner ein schönes Stück fabriziert. Der hat noch den Vorteil, dass er am Abend sieht, was er produziert hat. Während ich hier mit menschlichen Problemen zu tun habe, da habe ich oft nichts produziert. Also was dann Demut ist, das lassen wir anderen über, um das zu wissen. Sondern das zu tun, was meine Aufgabe ist, wo mich der Herrgott hingestellt hat. Und zu sagen, ich versuche halt, so gut es geht und geht nicht alles gleich gut und manchmal falle ich auch auf die Nase. Und das ist dann wie wenn so ein kleines Kind auf die Straße fällt und sieht den Papa und dann vergisst es alles und freut sich, den Papa zu sehen.
Das heißt, Sie wären weniger geeignet gewesen in die Fußstampfe Ihres Vaters, wo Schneider gewesen war oder ist,
zu treten? Oh, das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen, denn ich musste gerade bei meiner letzten Reise in die USA, da hat es furchtbar pressiert in der Früh und ich ziehe schnell meine Jacke raus und merke, da fehlt in der Mitte ein Knopf. Herrschaft noch einmal, ich habe aber keine Zeit mehr gehabt, ich musste diese Jacke nehmen, weil ich eine warme Jacke gebraucht habe, die andere war nicht warm genug und dann habe ich halt einen Knopf schnell gesucht und eingesteckt und noch von so Nähzeugs da, wie man es bei manchen Hotels so kriegt, schnell eingesteckt und als ich im Flieger saß, das Erste, was ich getan habe, ich habe mir den Knopf angenäht. Und da sah mich dann eine Stewardess und hat gerade rausgelacht und hat gesagt, sieh, ich hätte noch ein bisschen mehr, was ich Ihnen bringen könnte. Da habe ich gesagt, naja, nur her damit, aber nicht jetzt, jetzt wird es erst einmal geschlafen.
So schön. Abt Notker, wie ist Ihre Beziehung zu unserer Mutter Gottes?
Es ist ganz schlicht und einfach. Meine Liebe zu ihr, ich habe immer gesagt, wenn es schwierig wurde in meinem Leben, gerade wenn ich zum Beispiel in Zaire war, mitten in so zu Beginn der ganzen Revolution und ich musste ins Landesinnere fahren, ich habe Mutter Gottes, komm, mach deinen Mantel auf und beschütz mich drunter heute. Und damit bin ich sorglos losgefahren. Ich bin mit anderen bei uns an der Schule, haben wir die Legio Maria begründet, zwei Gruppen. Wir haben damals auch die Fußballfahrt nach Altötting begonnen, die heute noch weitergeht unter den Jugendlichen. Das war etwas Großartiges, die auch da wieder die Gemeinschaftserfahrung und dass hier die Mutter Gottes doch auch als Bild für uns da ist, wie Gott durch Maria für uns sorgt. Maria ist sozusagen die mütterliche Seite Gottes. Etwas Wunderschönes und da sollten wir auch nicht zu viel Dogmatik draus machen, sondern sie war die Mutter Jesu einfach und sie war für ihn da und er hat seine Mutter geliebt, wie wir aus der Kreuzigungsszene gesehen haben. Und er hat sie uns anvertraut oder hat uns ihr anvertraut und so dürfen wir auch wirklich immer wieder ihr vertrauen, dass sie sich um uns sorgt. Habe ich alles ein bisschen beschrieben in meinem Buch, Wohin pilgern wir? Da habe ich dann auch noch von anderen Pilgerfahrten geschrieben.
Abt Notker, Sie publizieren ja auch und sogar ein Buch wurde Bestseller, Schmetterlinge im Bauch, warum der Glaube Flügel verleiht. Können Sie etwas dazu sagen?
Ja, weil wenn ich so an meine eigene Berufungsgeschichte denke, überhaupt der Glaube, er verändert das Leben. Und wenn ich Jesus einmal richtig entdecke oder das Evangelium auch, wenn ich merke, dass das unsere üblichen menschlichen Werte so oberflächlich macht, eben das ist, dann kribbelt es sozusagen im Bauch, wie wenn man verliebt ist, beim ersten Verliebtsein. Und ich weiß das von Menschen, die plötzlich das Evangelium entdeckt haben, die gesagt haben, Menschenskinder, da schaut die ganze Welt anders aus. Jetzt wissen wir auf einmal, was Wahrheit ist und was uns einmal viel bedeutet hat, das ist ja gar nichts mehr wert. Das ist ja nur Tant, das ist nur oberflächlich. Mein Gott, ich denke so bei mancher, ich möchte jetzt niemand beim Namen nennen, bei mancher Dame, die so ein Model darstellt, groß da ist, dann stelle ich mir mal vor, mein Mädchen, du wirst auch noch alt, du kriegst auch noch Runzeln, keine Sorge. Also, da müssen wir einfach nüchtern sein und bescheiden und da hilft das Evangelium dafür. Und dann kommt der eigentliche Durchbruch, die wirkliche Freude am Leben. Dass ich also nichts mehr groß beanspruche, nichts groß mehr haben möchte, sondern mich einfach freue am Leben, was es alles gibt, freue unter einem Mensch, unter anderen Menschen zu sein. Das ist sowas Schönes. Und dann kann man ja auch miteinander singen. Wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder. Und der Teufel kann aber nicht singen. Also das, die Musik, Musiker sind die Architekten des Himmels, hat McFerrin gesagt. Also das ist nun einmal, schaut anders aus dann das Leben.
Wann werden Sie jeweils inspiriert, für solche Bücher zu schreiben?
Das weiß doch ich nicht. Ich setze mich nicht hin und warte auf Inspiration oder sage, jetzt bin ich besonders inspiriert. So, mir kommt halt wieder irgendein Gedanke und dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch hin und schreibe was zusammen. Irgendwann ist wieder Zeit für ein Buch, auch weil die Verlage ja hinter einem her sind, wie der Teufel hinter der armen Seele. Es ist nun einmal so.
Welches sind so die nächsten Projekte?
Darüber rede ich nicht.
Das behalten Sie auch in Ihrem Herzen ab.
Ja, sicher. Sicher.
Auch. Im Oktober werden Sie in die Schweiz kommen. Diesen Tis feiert ein großes Jubiläum. Wie sieht so diese Reise aus?
Mein Gott, es geht alles ruckzuck. Ich bin am Vorabend noch in St. Gallen zum Vortrag für Wirtschaftsleute. Und dann muss ich schauen, wie ich schnell nach Disentis komme, um die nächsten 2 oder 3 Tage dann mit meinen Mitbrüdern dort zu feiern. Ich glaube, es sind 2 Tage. So weit kann ich noch nicht denken. Ich habe noch so viele Dinge vor mir. Ich muss noch so viele Reisen unternehmen. Also das ist dann nicht das größte Problem, würde ich sagen. Aber ich freue mich schon sehr drauf.
Haben Sie dann noch Zeit für sich, etwas zu machen?
Was heißt Zeit für mich? Ich schlafe, ja, das ist auch meine Zeit für mich. Meine Zeit für mich ist meine Zeit auch mit Gott, wenn ich im Chor stehe und singe und mein Gotteslob aus dem Herzen heraus singe. Das ist meine Zeit. Das ist doch das Schöne. Nicht da hocken und mich selber bemitleiden oder mich selber mein Seelchen streicheln. Mein Gott und Vater, was ich da heute alles immer mitkriege. Ich weiß nicht, ob das besondere Freude macht. Freude entsteht immer durch das Miteinander. Manche meinen ja, man muss sich jetzt da hinhocken und muss da nur schön in die Sonne hinausschauen oder über wunderbare Wiesen. Das ist ja was Schönes. Aber das allein macht's noch nicht. Mit anderen über die Wiesen schauen, das ist doch das Schöne beim jungen Verliebtsein, wenn man miteinander auf der Wiese sitzt und drüber schaut. Und miteinander dann den Sonnenuntergang genießt. Allein dort zu hocken, ja, es ist ja auch was Schönes. Aber was heißt Zeit für sich? Zeit für sich ist meine Zeit, die ich für andere habe.
Und verliebt sein in unseren Herrn Jesus Christus.
Ja, kann man durchaus sagen.
So sagt es unser Programmdirektor, der Thomas Rellstab, auch. Er sei schon immer in unseren Herrn Jesus Christus verliebt gewesen. Ab Notker, wir neigen uns am Ende zu. Abschließend, was möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Blicken Sie auf Gott und nehmen Sie sich selber nicht so wichtig. Gott liebt uns. Deshalb dürfen wir einfach unbefangen in unserem Leben da sein, uns des Lebens erfreuen. Nichts ist in der Welt wichtig, vor allen Dingen ich selber nicht. Denn ich werde irgendwann nicht mehr da sein und die Welt geht wunderbar weiter, auch ohne mich. Aber in der Zeit, wo ich da bin, muss ich einfach auch das Meine bringen. Da kommt es auch auf mich an, da kommt es auch auf Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer an.
Danke vielmals für diese stärkenden Worte, Abt Notker. Könnten Sie uns noch den Segen geben, abschließend?
Ja. Ich segne und behüte euch und eure Familien, eure Freunde, eure Kolleginnen und Kollegen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit.
In Ewigkeit. Amen. Amen.
Danke vielmals, Abt Notker. Ich wünsche Ihnen von Herzen weiterhin einfach viel Freude bei der Ausübung Ihres Amtes. Möge Sie auch die Mutter Gottes immer wieder unter Ihren mütterlichen Schutz nehmen. Vor allem, wenn es mal schüttelt und das Evangelium nicht aus dem Herzen gelebt wird oder verkündet wird. Ich wünsche Ihnen das sehr und herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Jawohl.
Dann wünsche ich Ihnen, Abt Notker, viel Freude auch in der Schweiz. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich auch eingeladen, am Gottesdienst teilzunehmen, dann in Disentis im Oktober. Und so möchte ich mich jetzt verabschieden von Ihnen allen.